Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 7.
Günni, das Wildfleisch reicht nicht aus. Unsere Wildwochen laufen so gut, wir brauchen unbedingt nochmal Nachschub.
Geht klar, Helgerlein. Ich werde noch etwas besorgen.
Der geschäftsfühlige Günni Waldorf, Inhaber der Braunburger Bierschwemme, hat seiner Frau gestern versprochen, sich um die Nachlieferungen zu kümmern. Normalerweise holen die Gastwirte das Fleisch von der Forst, auch von privaten Jägern, die mit ihrem Jagderlaubnisschein in der Tasche und dem Gewehr auf dem Rücken den Wildbestand hegen.
Das ist ein Bursche. Mensch, den kriege ich nicht alleine hoch.
Warte, ich packe ihn mit an.
Es ist schon eine harte Arbeit, ein schweres Stück Wild auf einen kleinen Lieferwagen zu heben. Wie man hört, sind die Wilddiebe Klapproth und Aukamm ganz schön beschäftigt. Sie haben keinen Jagderlaubnisschein, aber sie haben Gewehre. Mehrere Stücke frisch gewilderter Tiere haben sie jetzt auf dem Fahrzeug verfrachtet, bevor Klapproth zur Fahrertür geht und wortlos von dem Unbekannten einige Geldscheine entgegennimmt. Dann wird die Scheibe hochgedreht, der Wagen springt nach dem dritten Startversuch an, der Lieferwagen mit dem Kennzeichen des Kreises Annenstein, den Buchstaben GW und den vom Waldboden verschmierten Ziffern fährt davon.
Du Jochen, mein Knie tut mich heute schon wieder so dolle Schmerzen. Ich muss mich erst einmal hinsetzen.
Hast aber auch ein Knorpelknie, Onkel Christian.
Während sich die beiden noch unterhalten, sind sie urplötzlich wie vom Blitz gerührt, gebannt. Wie geblendet und erstarrt zugleich. Beiden lässt es fast das Blut in den wilderen Adern erstarren, denn das, was sie da sehen, das können sie gar nicht so schnell fassen. Jetzt ist es ausnahmsweise Aukamm, der sich zuerst fängt.
Das ist ja...
Schnauze, Hals, Maul.
Nur knappe 100 Meter von beiden entfernt steht ein weißer Hirsch. Er äugt zu den beiden Männern hinüber, bleibt ebenfalls für Sekunden wie angewurzelt stehen. Das Tier hebt den Kopf ein wenig, dann wird es sich seiner großen Gefahr bewusst, spannt seine Muskeln und setzt mit mächtigen Sprüngen über die Lichtung und in den Wald hinein. Die beiden Männer hören noch für Momente das Knacken des Unterholzes. Dann ist es ruhig. Beide sehen sich an.
Mensch, Jochen, den weißen Hirsch tut's wirklich jedem. Den muss ich haben.
Meine Fresse? Und ich denk, den gibt's nur in der Sage.
Ich muss ihn haben.
Onkel Christian, du kennst die Sage. Wer einen weißen Hirsch töten tut, geht selber drauf.
Wilderer Klapproth scheint beim Anblick dieses Tieres all seine Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen.
Immer tut's immer die Ausnahme von der Regel geben.
Er weiß in diesem Moment auch noch nicht, dass der weiße Hirsch ihm noch zum Verhängnis werden wird.
Und so darf ich Ihnen im Namen des Forstamtes und auch meiner Mitarbeiter, besonders aber in meinem Namen, einen wirklich herzlichen Dank aussprechen, Herr Vanvier. Sie haben uns sehr geholfen, indem Sie den Herrn Mückenheim der Justiz überstellt haben. Auch wenn diese nun seine Unschuld festgestellt hat.
Forstamtsleiter Ulrichs hat Béjü für seinen Einsatz gedankt. Er hat es für angemessen gehalten, ihn zu einer kleinen Feierstunde mit einem Gläschen Wein in das Forstamt zu laden. Das soll, so meinte Ulrichs, auch Gelegenheit geben, diesen etwas merkwürdigen Béjü Vanvier etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Wer ist dieser Mann denn nun wirklich, der sich meldet, um den Jagdschein zu machen, der ohne Vorbereitung alle schwierigen Fragen, die diese Jagdprüfung bietet, beantworten kann und der dann auch noch loszieht, den flüchtigen Mückenheim zu überreden, sich der Polizei zu stellen?
Ich finde es auch sehr interessant, dass erst der Mückenheim der Polizei berichtet hat, dass sie ihn überredet haben, sich zu stellen. Das hätte man sonst ja gar nicht erfahren.
Ja, ich habe vielleicht einen besonderen Draht zu Leuten, die mit dem Wald verbunden sind. Aber, Herr Forstdirektor, ich habe da noch eine andere Idee.
Nur heraus damit! Es hat den Anschein, Sie sind voll mit guten Ideen.
Also, ich habe in der Zeitung von Ihrem Antritt gelesen, dass Sie hart gegen die Wilderer durchgreifen wollen, dass Sie ihnen aber auch die Möglichkeiten der Sozialisierung geben wollen.
Ja, richtig. Ich bin der Meinung, dass die Leute mit dem Wald, mit dem Wild, mit dem sie umgeben, den Gebirge, in dem sie aufgewachsen sind, so stark verbunden sind, dass man sie dort nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht ausweisen kann. Sie sozusagen zu Gebirgsvertriebenen macht. Auf der anderen Seite wildern die meisten von ihnen, weil es ihnen finanziell schlecht geht. Also kombiniere man beides, man beschäftigt sie also im und mit dem Wald.
Ein sehr feiner Ansatz, Herr Forstdirektor. Kann das denn auch für Martin Mückenheim gelten?
Der Mann liegt Ihnen am Herzen.
Am Herzen, ja. Naja, vielleicht ist das sogar richtig, Herr Ulrichs. Ich habe mich an den Feuersteinklippen, als ich ihn gestellt habe, lange mit ihm unterhalten. Und ich habe ihn davon überzeugt, dass es besser ist, sich zu stellen und deshalb...
Fühlt er sich für ihn verantwortlich?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich möchte ihm helfen. Und dazu brauche ich Ihre Hilfe.
Wie stellen Sie sich das vor? Sollte ich ihn als Waldarbeiter einstellen?
Ja, so etwas habe ich mir vorgestellt.
Sie werden mir immer unheimlicher, mein lieber Herr Vanvier. Was steckt nur hinter Ihnen?
Da vermuten Sie sicherlich etwas, das nicht existiert. Es ist wirklich nur...
Ja, ja, Vanvier, ich finde es schon noch heraus. Also gut, was mir nur Sorge bereitet, ist eines, und da unterscheidet sich der theoretische Ansatz von der Praxis. Wenn ich Mückenheim anstelle als Waldarbeiter oder Waldfachwirt, wie das ja heute so schön heißt, gerät er mir da nicht aus der Hand. Ich habe nicht so viele Leute, dass ständig jemand ein Auge auf ihn werfen kann. Stellen Sie sich nur vor, dass er während der Arbeitszeit wildern geht.
Noch ein Vorschlag?
Raus damit! Heute überrascht mich gar nichts mehr.
Wenn Sie mich ebenfalls einstellen würden, mit ihm gemeinsam arbeiten lassen. Das erfüllt uns beiden ein besonderes Anliegen. Sie haben ihn unter Beobachtung... Und ich kann den Mann weiter studieren.
Potzblitz, Vanvier!
Ulrichs erklärt sich mit dem Vorschlag einverstanden.
Nun bleib, Freunde!
Günni ist leicht verärgert. Einige Stammtischbrüder wollen zahlen und nicht mehr länger warten.
Ich erwarte Begü jeden Augenblick. Begü weiß doch, was er seinen Fans einen Tag vom Auftaktspiel schuldig ist.
Offensichtlich nicht. Hat sich seit Tagen hier nicht blicken lassen, der feine Herr Vanvier. Sind ihm wohl nicht gut genug, hä? Köcke, abziehen den Scheiß.
Setzt euch, Männer. Ich gebe euch mein Ehrenwort als Vorsitzender der Eisteufel und der Stahl- und Eisengockel. Und...
Kein Bedarf für Teufelszeug. Der Letzte gestern kam nach einer Viertelstunde wieder hoch. Und was glaubst du, was er so alles noch mitgebracht hat? Dafür saufe ich dich schon lange um abschließend.
So, 44,20 bitte von jedem.
Der Stammtisch leert sich schnell. Zu schnell für Günni Waldorf, dessen Renommee unter den Fans der Eisteufel Braunburg merklich gelitten hat, nachdem kaum noch Spieler und vor allem nicht Begü Vanvier, der neue Star des Teams, an den abendlichen Stammtischtreffen teilnehmen. So sieht man Günni auch nicht mehr in der einst unumstrittenen Rolle des allmächtigen Sonnengottes, die er aber nach wie vor zu spielen beliebt.
Undankbares Pack. Ich opfere mich auf, um eine schlagkräftige Truppe für die Eishockeysaison aufzubieten und die lassen mich im Stich und gehen nach Hause. Gocke, Stahl und Eisen, für dich auch.
Während Günni seinen Kummer im selbstgebrannten Schnaps ertränkt, steht der vorher so schmerzlich Vermisste plötzlich doch noch am Stammtisch.
Abend, Günni. Na, kleine Vorfeier?
Schau an, der Herr Eishockeystar. Und im grünen Loden. Fein, fein.
Dass du dich überhaupt noch mal blicken lässt. Deine Zukunft scheinst du ja eh nur noch im Walde und bei den Grünbemäntelten zu sehen. Was aus dem Verein wird, ist dir wohl Schmutz, hä?
Begü Vanvier betrachtet den Gastwirt und seinen Kellner mild lächelnd und mit offensichtlichem Verständnis für deren augenblickliche Verfassung.
Antwort!
Meinst du damit, mein lieber Günni, ich sollte an deinem versoffenen Stammtischtreiben teilnehmen, ja?
Genau.
Das erwarten nun mal die Fans. Entschuldigung.
Das erwarten vielleicht deine Gäste. Aber was würde mein Trainer dazu sagen?
Was sagt er denn dazu, dass du dich dauernd im Wald herumtreibst und Mörder wie diesen Mückenheim jagst? Ist das leistungsfördernd, hä?
Antwort?
Und dabei, Gock, dabei hetzen die Idioten doch nur immer den Falschen.
Interessant, was du da sagst, Günni. Woher willst du das denn wissen?
Ja, ja, da wird der Junge neugierig, was? Aber Gunnar Waldorf schweigt.
Schweigt?
Oh Gott, seid ihr besoffen. Ihr wollt euch doch nur aufspielen. Ich geh schlafen.
Schlafen?
Hier geblieben, Begie. Du trinkst jetzt einen Stahl und Eisen. Mit mir und Gocke. Hast du mich verstanden?
Antwort?
Begie zögert einen Augenblick. Dann nickt er, zusagend, mit dem Kopf.
Okay, schenk ein. Prost.
Im Eisstadion von Braunburg ist Stimmung angesagt. Die Eishockeymannschaft hat ihr erstes Heimspiel der neuen Saison. Nun drängen sich die erwartungsgespannten Fans vor den Kassenboxen.
Was ist denn da los? Warum geht's denn nicht weiter?
Ihm fehlt eine Mark, Chef.
Eisteufel-Vorsitzender Günni Waldorf kontrolliert höchstpersönlich das Geschehen rund um die Stadionkasse, den Dreh- und Angelpunkt vor Beginn des Spieles. Ein Besucher hält Günnis Freizeitladen mächtig auf, was den geschäftsfühligen Freizeitmanager der Eisteufel in Rage bringt.
Ich habe mir die 14 Mark Eintrittsgeld vom Mund abgespart. Ich bin doch arbeitslos. Und jetzt muss ich auf dem Weg hierher eine Mark verloren haben. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen, Herr Waldorf?
Wo gehen wir denn dahin? Der Verein braucht jede Mark. Halte den Verkehr nicht auf. Entweder du kannst jetzt deine Karte bezahlen oder du sparst noch mal eine Woche.
Schade, ich habe mich so gefreut.
Hey, habt ihr nicht mal eine Mark für mich? Die lassen mich sonst hier nicht
rein.
Oh,
was sehe ich denn da? Das freut mich ja, meine Herren. Das kommunale Dreigestirn erweist uns die Ehre.
Bürgermeister, Stadtdirektor und Kurdirektor haben das Eisstadion betreten. Wie ein Wiesel dienert Waldorf um sie herum und leitet sie zum Ordnungsdienst. Dort zücken zwei von ihnen die von Waldorf ausgestellten und vor einigen Wochen feierlich in seinem Lokal überreichten Ehrenkarten für den Besuch aller Heimspiele. Nur der Bürgermeister hat seine Ehrenkarte vergessen.
Ohne Karte kann ich Sie nicht reinlassen, Herr Bürgermeister.
Wie bitte?
Ja, Herr Waldorf sagt immer wieder, der Verein braucht jede...
Nun mach mal halblang! Lass den Bürgermeister durch.
Nun, es gibt eben auch in Braunburg Sonne und solche Leute. Und Günni Waldorf zeigt da keine anderen Reaktionen als die meisten anderen Vereinsvorsitzenden auch. Aber wenden wir uns dem packenden Spiel zu, das in diesem Moment beginnt. Günni Waldorf lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit dem kommunalen Dreigestirn auf der Tribüne Platz zu nehmen. Nach dem ersten Drittel liegen die einheimischen Eisteufel mit 0-4 Toren im Rückstand. Und Skepsis über die Erfolgschancen macht sich breit.
Eine solche Blamage. Und wann? Natürlich gerade dann, wenn das Fernsehen dabei ist. Wirft ein schönes Licht auf die Leistungsfähigkeit unserer Ortschaft.
Was will man von der Gurkentruppe schon erwarten? Ihr Training findet doch größtenteils an Waldorfs Stammtisch statt.
Günni möchte bei diesen Ausführungen von Bürgermeister und Stadtdirektor am liebsten verschämt in den kalten Boden des Eisstadions versinken. Und der Kurdirektor hält mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berge.
Also ich will Ihnen mal eins sagen, meine Herren. Ein neutraler und unvoreingenommener Beobachter, das sind in der Regel ja unsere Kurgäste, der muss ja den Eindruck gewinnen, man bekommt hier die Geschichte vom Esel, dem es zu wohl wird und der aufs Eis geht, vorgespielt. Einige von den Spielern können ja nicht mal gerade auslaufen. Und wir bieten ihnen 10 Monate im Jahr Eis an.
Vielleicht lecken die Kerle nur dran, statt drauf zu laufen.
Sag mal, Waldorf, du hast doch in letzter Minute diesen angeblichen Wunderspieler, diesen Beju Van Vier verpflichtet. Wann kommt denn der zum Einsatz?
Also das frage ich mich allerdings auch. Sitzt auf der Auswechselbank wie sonst an Waldorfs Stammtisch.
Waldorf.
Günni kann den Spott nicht mehr ertragen. Der Hinweis auf seine Neuverpflichtung, die bisher nicht eingesetzt worden ist, gibt ihm fürs Erste den Rest. Er muss seinen Frust abbauen und springt auf.
Bin gleich zurück.
Von weiterem Gespött verfolgt und verlacht, rennt Waldorf zum Kabinentrakt. Günni bemüht sich um Klärung. Und giftet den Trainer an.
Ich erwarte, dass meine Neuverpflichtung nicht auf der Bank versauert, sondern dass sie endlich eingesetzt wird.
Sie haben es nötig, Herr Vorsitzender. Saufen die Nacht vor dem Spiel mit dem Spieler so lange herum, dass er noch am nächsten Tag Magenschmerzen hat.
Hat das der Vanvier behauptet? Magenschmerzen von meinem Stahl und Eisen.
Stimmt das etwa nicht? Und dann kommen Sie auch noch angelaufen und beschweren sich, dass der nicht spielen kann.
In diesem Moment kommt Beju aus dem Kabinengang. Günnis und Bejus Blicke treffen sich kurz. Waldorf winkt den Spieler zu sich heran.
Du hast Magenschmerzen? Wie denn das? Also vom Schnaps kann das nicht kommen, dann müsste ich ja auch. Bist wohl mächtig aufgeregt, was?
Weder das eine noch das andere ginge.
Ja, dann verstehe ich nicht. Warum spielst du denn dann nicht? Was soll das?
Da ist noch was zu klären. Und zwar deine gestrige Bemerkung in Richtung Mückenheim. Dass gewisse Idioten immer den Falschen jagen.
Mein Gott, ist mir eben so rausgerutscht. Deswegen spielt man doch nicht die beleidigte Leberwurst.
Die Menschen sind halt verschieden, Günni. Ich kann jedenfalls nicht spielen, solange...
Solange was?
Solange ich nicht weiß, was du damit gemeint hast.
Was soll ich schon damit gemeint haben? Nichts, nichts. Habe ich im Suff lediglich so dahingesagt.
Okay.
Damit zeigt Bijou demonstrativ an, dass er in die Kabine zurückgehen will. Günni denkt an das kommunale Dreigestirn und an die sich anbahnende Blamage, wenn er seine neue Verpflichtung nicht aufs Eis holen kann.
Verdammt, bleib hier! Was überhaupt willst du eigentlich wissen?
Wer könnte deiner Meinung nach den Roller erschossen haben? Wen hältst du für den Kopf der Wildererbande?
Bijou, das willst du doch nicht jetzt mit mir erörtern. Das Spiel hat bereits wieder angefangen. Überhaupt, ich weiß auch nur das, was in der Zeitung steht. Woher sollte ich auch?
Also komm, Günni. Du weißt mehr.
Das Lob geht Günni zwar runter wie Öl, doch von der Sache her kommt es im falschen Moment. Zumal der Gegner auf dem Eis fast das 5:0 erzielt hätte. Waldorf steht der kalte Schweiß auf der Stirn.
Wieso interessiert dich das überhaupt so brennend?
Lass mich es so sagen. Persönliche Gründe. Vielleicht möchte ich auch nur der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen.
Der Gerechtigkeit? Ha! Ausgerechnet vor dem ersten Spiel der Saison. Gerechtigkeit! Weißt du, wie ich dein Affentheater hier nenne? Erpressung!
Erpressung hin, Wahrheitsermittlung her. Wer würde hier am Rande des tobenden Eishockeyspieles den längeren Atem beweisen?
Tja, Günni, wenn du meine Frage als Erpressung auslegst, dann natürlich...
Bijou, komm noch mal zurück. Günni? Also, ich weiß nichts, aber wenn, für mich käme dann nur der Mückenheim in Frage.
Dass du mich jetzt auch noch verkohlen willst, Günni,
also... Nun warte doch! Wenn ich Mückenheim, dann vielleicht, also es könnte sein... Christian Klapproth. Vielleicht.
Christian Klapproth also. Aha.
Könnte, sagte ich. Also beeiden würde ich es nicht.
Aber ihm zutrauen.
Ja, in Gottes Namen. Aber nun aufs Eis, ich bitte dich. Geh endlich aufs Eis, zeig's denen.
Keine Sorge, Günni.
Und in der Tat hat Bijous Mitwirken eine Umkehr der Kräfteverhältnisse auf dem Eis zur Folge. Noch im zweiten Drittel bringt er die Eisteufel mit 2 Toren auf 2:4 heran. Und kurz nach Eröffnung des Schlussdrittels gelingt ihm sogar der Anschlusstreffer. Jetzt ist im Eisstadion die Hölle los. Auch der Sportreporter lässt sich in seinem Kommentar von der allgemeinen Begeisterung anstecken.
Immer wieder Bijou Vanvier. Also ich frage mich wirklich, welcher Teufel die Verantwortlichen der Eisteufel und hier insbesondere den Trainer bewogen haben mag, auf diesen exzellenten Spieler fast die Hälfte der Spielzeit zu verzichten. Taktische Gründe können es nicht gewesen sein. Torwart Schiller von den Eisteufeln hat jetzt die kleine schwarze Hartgummischeibe hinter dem eigenen Tor gestoppt. Wieder fliegt Bijou Vanvier in seiner schlaksigen Art heran, nimmt den Puck auf und los geht's Richtung gegnerisches Tor. Elegant, wie Slalomstangen umfährt er 2 entgegenkommende Spieler. Er legt dann noch einmal ein Tempo zu und befindet sich jetzt schon in der gegnerischen Zone. Wieder tanzt er in seiner unnachahmlichen Art einen Gegner aus, hat jetzt nur noch den Torwart vor sich. Der Keeper stürzt sich ihm in wilder Entschlossenheit entgegen. Klasse aber, wie Vanvier ihn mit einer genialen Körpertäuschung austrickst und ins Leere tauchen lässt. Die Scheibe klebt dem Deutsch-Kanadier ja förmlich am Schläger und jetzt Schuss! Tor! Fantastisch gemacht wiederum von Bijou Vanvier, dem alles überragenden Spieler auf dem Eis. 4:4 heißt es jetzt. 4:4 unentschieden ist jetzt der Spielstand.
Und bei diesem Spielstand bleibt es auch. Bis zum Spielende. Die Zuschauer sind zufrieden und auch auf der Ehrentribüne ist wieder Wohlklang eingezogen.
Muss schon sagen, Günni, deine Neuerwerbung, alle Achtung. Dieser Vanvier ist ja ausgepufft wie ein Profi. Wie der die Dinger reinhaut, einfach prima. Schade, dass es nur unentschieden ausgegangen ist.
Sei mal kein Pessimist, mein lieber Dieter. Ich meine, der Trend ist hier entscheidend, wie in der Politik das auch der Fall ist. Und der Trend hat zum Schluss ganz klar für uns gesprochen.
Eben. Und aus diesem schönen Grunde lade ich euch zu einer Runde Stahl und Eisen in die Bierschwemme ein.
Mensch, Bijou, das funktioniert ja tatsächlich.
Gockel, hör doch auf, rumzugockeln.
Bijou Vanvier, der Mann auf der Suche nach der Wahrheit im Kampf zwischen Wilderer und Förstern, sowie Gockel, der namenlose, aber treue Kellner des Braunburger Gastwirtes Günni Waldorf, stehen vor einer starken Eichentür. Bijou hat soeben das Schloss mit Hilfe einer Scheckkarte geöffnet, was den Kellner Gockel zu mächtigem Bewunderungskrähen veranlasst hat.
Mein Gott, wie riecht das denn hier?
Wie ein Gemisch aus Orient, Alchemisten, Küche und Freier Universität.
Da hast du wohl schon überall gekellnert.
Der Geruch passt zur Kneipe wie eine Rumpelkammer zum Ordnungsamt.
Die beiden steigen eine knarrende Holztreppe hinab. Das Betätigen des Lichtschalters hat einige blanke, von der Decke hängende Glühbirnen zum Leuchten gebracht. Ehemals weiß gekalkte Wände wechseln sich mit zahllosen Regalen und einer großen Wandtafel ab. Die Regale sind proppenvoll mit leeren, teilvollen und gefüllten Flaschen, Karaffen, Gläsern, mit Büchsen, Kartons und Kästen. Die Mitte des großen Kellerraumes wird bestimmt von einem mächtigen eichenen Tisch, auf dem allerlei Apparaturen zum Schnapsbrennen, Mischen, Wiegen und Messen stehen.
200 Milliliter Kirschsaft, 50 Milliliter Gurkensud, 18 Zentiliter Roll ergibt Stahl und Eisen. Ey, Gockel, das Rezept für den selbstgebrannten Stahl und Eisen.
Kein Wunder, dass der mich so durchschüttelt. Da probiere ich doch lieber selber mal, was sich in den fein riechenden Fläschchen befindet.
Ergibt euch voll, naja. Achtung, mein Saft für 5 Orangen im Rad wird geröstete Bananenschale. 100 Milliliter Selter, 20 Milliliter Melissengeist, 10 Senfkörner, 2 Tage ziehen lassen. 3 Tage Schluck aufgehabt. Das kenne ich dir, du Wundermischer. Aber irgendwo musst du doch Hinweise haben, ob du mit den Wilderern unter einer Decke steckst, Günni Waldorf. Hast du denn hier bloß rumexperimentiert, irgendwelche Schnäpse kreiert und schwarz gebrannt?
Also, Bejü, dieser Wacholder-Schnaps nach Waldorf-Art, den musst du einfach mal gehixt haben. Ich meine, Flasche Nummer 302.
Sag mal, Gockel, du wolltest dir doch nur alles ansehen, nicht alles austrinken.
Aber probieren geht über Studieren. Und ein guter Kellner muss wissen, was er seinen Gästen vorhixt. Ich werde hier alles niedersaufen und zerstören. Niemals mehr soll dieser Waldorf hier seinen verdammten Stahl und Eisen brennen.
Gockel, sei vorsichtig. Wenn Waldorf Heras hier auffällt, dann fällt der Verdacht doch zuerst auf seinen engsten Mitarbeiter.
Wer soll das sein?
Na du natürlich, Gockel. Der wird dir deinen Armenkamm scheren, wenn du ihm alles aussäufst.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Helmut und nicht Gockel heiße. Helmut und nicht Gockel heiße.
Plötzlich glaubt Bejü Augen und Ohren nicht mehr zu trauen. Bei den letzten Worten sind Gockel große Flügel gewachsen. Er beginnt erst zaghaft, dann bestimmt zu flattern. Gockel breitet die Arme aus und beginnt durch das Labor zu fliegen. Dabei stößt er Flaschen und Gläser um und lacht wie irre.
Was ist denn los, Günni? Oh, du bist ja ganz nass geschwitzt. Hast du schlecht geträumt?
Ach was, Helga. Ich habe nur daran denken müssen, dass ich mal wieder mein Laboratorium aufräumen muss.
Na, diesen Traum wird Günni so schnell nicht vergessen. Am nächsten Morgen wird ihn sein erster Gang sicher in den Keller führen. Das Braunburger Blues Festival ist schon fast vergessen. Ein Flop ist es durch geringen Zuschauerbesuch bei Sturm und Regen gewesen. Die Ausrichter, Peter Falkenstein und Axinia Hübsch, haben sich erhebliche Anfeindungen gefallen lassen müssen.
Ein Schmuddelwetter ist das heute. Naja, halt Herbst.
Peter Falkenstein betritt die Försterei. In der Diele legt er seine Regenjacke ab.
Hallo, Schatz!
Falkenstein durchschreitet die Diele und betritt den Wohnraum.
Axinia, Liebling, wo steckst du?
Hier, Peter.
Oh, ich bin froh, endlich zu Hause zu sein. Bei solchem Sauwetter vergeht dir draußen jede Freude.
Peter, ich muss mit dir reden. Sofort.
Nanu, du wirkst so bedrückt. Fehlt dir was, Schatz? Soll ich dir zur Entspannung ein Gedicht vortragen? Moment, haben wir gleich.
Bitte bleib hier, Peter.
Oh, was ist? Deine Koffer? Gepackt? Wozu?
Darüber wollte ich mit dir reden. Peter. Mein Peter. Ich liebe dich.
Aus dem Grund packt man doch keine Koffer. Ich liebe dich auch. Und? Siehst du irgendeinen gepackten Koffer von mir?
Peter, nun hör mir bitte in Ruhe zu. Ich werde von hier fortgehen.
fortgehen. Du willst mich verlassen, Axinia?
Ja, Peter.
Wieso? Wer steckt dahinter? Dieser Béju Vanvier, ist es der?
Ach was, versteh doch, Peter. Es ist nicht wegen eines anderen Mannes.
Na, weshalb willst du mich dann verlassen? Wir sind doch glücklich miteinander. Wir haben keinen Streit. Nichts trübt unsere Beziehung. Wieso also willst du mich verlassen?
Seitdem ich hier bei dir in deiner Försterei lebe, ist mir einiges über mich klar geworden. Ich bin zu jung. Ich fühle mich noch nicht reif für ein Leben als Förstersfrau. Ach, bitte versteh das.
Ja, dann...
Es gibt keine Alternative, Peter. Noch heute werde ich gehen.
Wo willst du denn hin?
Irgendwo. Frag den Wind, ich weiß es nicht.
Axinia geht auf den wie zur Salzsäule erstarrten Förster zu und schlingt die schlanken Arme um seinen Hals. Ihre Küsse benetzen sein wohlgeformtes Gesicht. Sie küsst seine Tränen, die ihm aus den Augen rollen. Ihre schönen, grazilen Finger streifen durch seine Haare, spielen neckisch am Ohransatz. Und abschiednehmend flüstert sie ihm leise zu.
War es nicht ein toller Sommer mit uns, mein Schatz? Unsere Liebe wird mich überall hin begleiten. Du wirst mir unvergessen bleiben, mein Peterle. Ich werde dich immer in meinem Herzen bewahren. I still got the blues for you.
Axinia hübsch dreht sich um. Dicke Tränen kullern über ihre leicht geröteten Wangen. Sie schnappt sich ihre Koffer, blickt ein letztes Mal zurück auf den weinenden Peter Falkenstein. Dann öffnet sie die Tür und tritt hinaus in den Regen. Falkenstein starrt, versteinert auf die langsam wieder zufallende Tür. Er ist kaum zu einer Regung fähig. Wieder und wieder schüttelt er den Kopf. Aus dem Schütteln wird bald jedoch ein Wiegen im Takt der Musik. Und plötzlich wird es Peter Falkenstein bewusst, was ihm bleibt, ist der Blues.
Morgen, Leute!
Morgen!
Morgen, Herr Forstdirektor!
Na, Haumeister Freiberg, wie geht die Arbeit voran?
Na gut, Chef, ich bin's zufrieden. Vor allem jetzt, wo wir wieder volle Besetzung haben. Noch 2 Tage, dann sind wir hier fertig mit der Schonung. Dann können wir runter zum Silberteich und die Sturmschäden beseitigen.
Fein, das höre ich gerne. Wie sieht's denn mit dem Borkenkäfer aus? Sind die Schäden hier im Revier noch größer geworden?
Ich glaube, die neuen Fallen haben ihre guten Dienste geleistet. Die sind wie wild hinter unserem Duftstoff her und krabbeln in die Röhren.
Tja, Freiberg, Liebe macht blind, auch bei den Borkenkäfern.
Nun wendet sich Ulrichs dem etwas abseits arbeitenden Béju Vanvier zu, der gemeinsam mit Martin Mückenheim Bäume setzte.
Sagen Sie mal, Vanvier, wir haben in der kommenden Woche Hubertusjagd. Der Falkenstein hat sich krank gemeldet. Liebeskummer, der ihn auf Magen und Seele geschlagen ist. Ich erwarte hohen Besuch vom Ministerium. Da habe ich alle Hände voll zu tun, aber kaum Leute zur Hilfe. Könnten Sie nicht die Treiber einweisen? Ich denke, Sie wissen Bescheid, wie das zu regeln ist.
Ja, sicherlich. Gerne, Herr Ulrichs. Ich fühle mich geehrt. Allerdings...
Ja?
Ich würde mir gern die Treiber selbst aussuchen.
Na, das ist doch kein Problem. Freut mich, Herr Vanvier. Kommen Sie da mal vorbei im Forstamt.
Der Forstamtsleiter geht seiner Wege. Die Arbeit bei den Forstwirten geht voran. Béju denkt in Mückenheims Gegenwart bewusst laut über seinen neuen Job nach, um Mückenheim aus der Reserve zu locken.
Ja, also wen suche ich mir denn da mal aus? Den Heine, klar, den Heine werde ich mal fragen. Und den Klapproth, Christian Klapproth, der soll ja ein erstklassiger Mann sein. Kann ich auch gut gebrauchen.
Na, täuschst du dich da nicht, Béju? Von wegen den Klapproth gut gebrauchen.
Wieso, was spricht denn dagegen? Weißt du was über den Mann?
Nein, nichts.
Natürlich gehe ich davon aus, dass du auch mit von der Partie bist, Martin, oder?
Na, ich weiß nicht.
Klar doch. Du wirst mich doch nicht im Stich lassen.
Na gut, ich komme auch.
Ich verstehe dich nicht, Onkel Christian, wie du das machen kannst. Mit die Grünen zusammenarbeiten tun.
Ja, Mensch, Jochen, verstehst du denn wieder nur Bahnhof? Mann, ich konnte nicht anders sagen, musste ja sagen, als der Mückenheim dabei war. Und sonst mache ich mich doch verdächtig, das kann ich mir nicht leisten, Jochen.
Die Wilddiebe Jochen Aukamm und Christian Klapproth haben eine kleine Auseinandersetzung. Aukamm meint, dass sein Onkel nicht den Job des Treibers hätte annehmen sollen. Klapproth hat zugestimmt, um sich bei den Forstleuten nicht verdächtig zu machen. Unwohl aber fühlt er sich auch in seiner Haut.
Der Mückenheim. Bestimmt tut der mit den Grünen zusammen unter der Decke stecken, du Onkel Christian. Der will uns reinlegen.
Lass uns hinmachen zu ihm. Wir fühlen dem Mückenheim auf den Zahn, was dran ist an der Halunkerei zwischen ihm und den Förstern.
Gesagt, getan. Die beiden Schurken machen sich auf den Weg, um Mückenheim zur Rede zu stellen. Unterwegs nutzt Klapproth noch die Zeit, um seinem Neffen Anweisungen für die Zeit seiner Abwesenheit zu geben. Immerhin soll während seiner Treibertätigkeit, während der Hubertusjagd, das Wildfleischgeschäft nicht stillstehen.
Also Jochen, dann gehst du heute Nachmittag hin zur Lichtung. Du weißt schon.
Wo der alte Eime...
Peng, ja?
Ja, wo der Obergrüne, der Eime, verreckt ist. Da gehst du hin gegen Siebene. Wenn's richtig dämmern tut, dann kommt der Abnehmer. 3 blaue für den ganzen Wildkram, der da liegen tut, klar? Und keine Extratouren, Jochen. Immer vorsichtig.
Was tust denn denken, Onkel Christian? Gegen Siebene an der Lichtung. Und wer kommt nun? Wie heißt der Abnehmer? Willst mir immer nicht sagen.
Wirst schon sehen, Jochen. Und kannst denn sagen, in nächster Zeit kriegt er noch ein ganz besonderes Fleisch geliefert.
Was denn?
Von weißen Hirsch, Jochen. Von weißen Hirsch. Du, den lege ich um.
Onkel Christian, du weißt doch, dass der zugrunde gehen tut, der einen weißen Hirsch ummachen tut.
Alles hier Phase. Ich muss ihn kriegen, den Hirsch. Ich muss es sein, der ihn ummacht. Wer den weißen Hirsch umschießen tut, der ist selbst unsterblich. Von wehen, dass man, wenn man den umschießen tut, selbst bei draufgehen tut. Alles Quatsch. Ich muss ihn kriegen. Ich. So war ich Christian Klapproth heißen tut.
Klapproth ist wie von Sinnen. Er träumt vom weißen Hirsch, den es scheinbar doch nicht nur in der Sage gibt. Als früher Revierförster Roller von diesem Tier erzählt hat, da hat Klapproth wie alle anderen gedacht, dass der Weidmann wohl mächtig spinnen müsse, so etwas zu erzählen. Seitdem aber Klapproth und Aukam selbst vor einigen Tagen das Tier gesehen haben, da glaubt Klapproth nicht nur an die Existenz des Tieres, sondern da weiß er auch, dass er es sein muss, der den prächtigen Hirsch bezwingen muss.
Er guckt hat neulich richtig in die Augen, wie wenn er genau gewusst hätte, dass ich ihn umlegen tue. Hab ich dir nicht erzählt, was neulich war?
Es ist am Tag zuvor gewesen. Klapproth hat am Ufer des Silberteichs gesessen. Urplötzlich schreckte er zusammen. Eine Weile hat er in das klare Wasser geschaut, hat dort sein Spiegelbild betrachtet. Doch jetzt sieht er ihn über sich. Er schaut ihn an, Auge in Auge, der weiße Hirsch. Mit seinem mächtigen Geweih spiegelt er sich über ihm im Wasser des Silberteiches. Er muss also hinter ihm stehen. Ohne Zeit zu verlieren, reagiert Klapproth in seinem wilderer Urinstinkt. Er zieht den Revolver aus der Tasche, dreht sich um, spannt im Drehen den Hahn, drückt ab. Der Schuss knallt in einen hinter ihm stehenden Baum. Doch der Hirsch...
Der Hirsch, wo ist denn der?
Hat Klapproth gestammelt. Er traut seinen Augen nicht. Klapproth hört den Hirsch schreien. Er fährt erneut entsetzt herum und blickt nun über den vor ihm liegenden Silberteich. Drüben, am anderen Ufer, steht er. Prächtig, allmächtig, der weiße Hirsch. Langsam hebt er seinen Kopf und stolziert davon in die schützende Deckung. Klapproth ist fassungslos.
Mensch, das ist ja wie nicht mehr im richtigen Leben.
Ist es ihm entfahren. Und Jochen Aukam, dem er nun diese Geschichte präsentiert, steht mit offenen Augen und Mund da. Als sie jetzt bei Mückenheims bescheidener Behausung angelangt sind, hat er fast vergessen, was sie von Mückenheim wollen.
Was wollt ihr?
Willst du uns nicht reinbitten?
Nein.
Gut, also hier draußen. Mückenheim, ich will wissen, was du mit der Grünen heißt.
Nichts hab ich mit denen. Was soll das, Klapproth?
Der hat hier Quatsch. Los, pack aus!
Also, was ist?
Das hab ich doch gesagt. Dieser Von W. heuert mich an als Treiber. Sag, du machst schon mit. Und stehst dabei und grinst dir ein.
Der hat hier Quatsch!
Nichts hab ich.
Ja, wie kommst du dann an den Job in der Forst? Nächstenliebe, was? Also, wie kommst du an den Job?
Weil er hier gequatscht hat.
Noch nichts gehört von Sozialisierung? Hat der neue Forstamtsleiter, der Ulrichs, eingeführt. Solltest du dir auch mal überlegen, Klapproth. Der sagt, unsere Natur ist, dass wir im Wald sein müssen. Und dass wir im Wald unser Geld verdienen müssen. Aber nicht mit Wilderei, sondern legal.
Legal also. Tolle Sache, die du da aufgetan hast. Und was hast du denen über mich erzählt?
Alles ausgequatscht hat er.
Kannst du nicht mal deinen Neffen für eine Weile abstellen? Der scheint einen Sprung in der Platte zu haben.
Oh, oh, Quatsch! Nicht dumme, sonst...
Erreg dich nicht auf, Jochen. Den machen wir jetzt anders fertig. Pass auf, Mückenheim. Ich sag's dir im Guten. Und ich sag's nur einmal. Wenn einem von uns beiden was passieren tut, dann schlagen wir zurück.
Was soll das?
Und er hat doch gequatscht.
Wenn einem von uns beiden was passieren tut, Mückenheim, dann ist dein Sohn dran, klar? Dann passiert deiner Familie was, klar? Denk dran, wenn du quatschen tust. Denk bei allem, was du machen tust.
Dabei öffnet Jochen Aukamm demonstrativ seine Jacke, unter der diverse Kampfmesser, Schlagringe und Pistolen funkeln und klippern. Mückenheim weiß, dass mit den beiden Gesellen nicht zu spaßen ist. Er versichert ihnen nochmals, dass er sie nicht verraten hat. Und sie glauben es ihm erneut nicht. Die beiden sind sich aber sicher, dass Mückenheim erst einmal nichts mehr ausplaudern würde über die beiden Wilderer. Denn sie haben ihn an seinem empfindlichsten Nerv getroffen. Bei seiner Familie.
Wir haben aber schön eingeheizt, was Jochen, der hält die Gosche.
Wenn er nicht schon gequatscht hat.
So, Jochen, du musst dich zum Forstamt hin. Und ich schwöre, bei der Hubertus-Jacht treffe ich auf den weißen Hirsch. Glaub's mir, und als Treiber kann ich doch kein Gewehr mit mir rumschleppen.
Kein Problem nicht, Onkel Christian. Hier! Nimm eine von meinen Pistolen. Hier, warte, am besten die. Nee, diese ist besser. Kaliber 4,5 mm. Die reicht auch für einen Hirsch.
Und keiner tut was sehen.
Ende. Folge 7.